Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Schönen guten Tag und ein wunderschön zur 84. Episode von Oh Schuhen, diesem Sneaker- und Streetwear-Podcast von mir, Amadeus Thüner und Simon Buß. Es ist Mitte Juli. Komischerweise habe ich zu der Zeit immer Ohrwürmer von den Ärzten. Frag mich nicht warum, aber das soll ja auch nicht weiter von relevant sein. Simon, how's life, my friend?
Welchen Ohrwurm von den Ärzten
hast du? Ich habe gerade gesagt, das muss nicht weiter von relevant sein.
Ich fände es total interessant, weil mir sind irgendwie direkt so 2, 3 Songs in den Kopf geschossen. Also klar, Westerland,
ja,
ist
schon
irgendwie
der erste.
So naheliegend.
Ja, richtig.
Scheint die Sonne auch für Nazis?
Jetzt habe ich den auf jeden Fall.
Wobei, der war von Farin Urlaub,
ja,
Racing
Team,
oder?
Das ist alles Ärzte, das ist mir egal. Bela B, Solo-Sachen okay. Sind auch für mich einfach Ärzte, auch wenn sie ein bisschen anders klingen.
Okay.
Nee, ich habe immer dieses, es ist Sommer und es ist heiß, deshalb esse ich Zitroneneis.
Oh. Oh, ja.
Ich weiß nicht, sobald das Wetter besser wird, egal ob man zwischendurch mal irgendwie einen Regentag hat oder nicht, irgendwie habe ich davon einen Ohrwurm. Das ist irgendwie Sommer. Aber Westerland natürlich auch. Interessanterweise, behaupte ich jetzt, ist wahrscheinlich gar nicht so interessant, aber meinen allerersten Urlaub mit Freunden, ne, den ersten Urlaub, den man ohne Eltern gemacht hat, den haben wir tatsächlich auf Sylt verbracht. Und das klingt super dekadent.
Der feine Herr.
Ja, ist es aber gar nicht gewesen. Wir waren natürlich in irgendeinem Hostel und ich weiß bis heute nicht, wer eigentlich auf die Idee kam zu sagen, komm, wir setzen uns, ich glaube es waren 7 Stunden oder so, in den Zug und wir fahren jetzt nach und auf Sylt und hängen dann da irgendwie rum. War aber mega Urlaub. Also es hat echt Spaß gemacht. Wir waren eine sehr gute Truppe, die auch jahrelang danach noch sehr gut miteinander befreundet war, sogar bis heute teilweise sogar noch Kontakt hat. Und wir haben uns so richtig daneben benommen, wie das so für 15-Jährige gehört. Es war stark. Stories for days auf jeden Fall.
Mein erster Kumpelurlaub ging in die Niederlande. Und
oh, Niederlande, die lieben wir.
Nördlichsten Zipfel zwischen Nordsee und Eiselmeer nach Den Helder. Und irgendwie so 200 Meter vom Strand weg gibt es einen kleinen Campingplatz. Oder gab es einen kleinen Campingplatz? Ich meine, das ist jetzt auch schon irgendwie 20 Jahre her.
Und
da waren
immer noch.
Kumpel von mir und ich waren da irgendwie... waren da dann unterwegs und das war irgendwie so der erste Kumpelurlaub im Ausland unterwegs, auch glaube ich 15 oder 16 gewesen. Das war schön. Seine Eltern, er und ich, sind irgendwie dann in die Niederlande gefahren. Die Eltern sind, glaube ich, in Amsterdam abgestiegen oder zumindest in der Nähe und haben uns am Campingplatz rausgelassen und wir haben dann halt irgendwie ein paar Tage am Meer gehockt und die Eltern halt in Amsterdam und haben es gut gehen lassen. Das war ein guter Urlaub.
Ja, ja. Sehr schön. Amsterdam, da triffst du auch gerade das richtige Ziel. Da habe ich mich ja jetzt auch die letzten Tage aufgehalten, aber ja, von Hostels mit 15 zu 5-Sterne-Hotels mit 35 so ungefähr. Wir haben es auf jeden Fall richtig gut gehen lassen, meine Verlobte und ich. Haben zwischendurch auch nochmal das Hotel gewechselt, aber geplanterweise, weil wir einfach auch nochmal ein anderes Hotel ausprobieren wollten. Wir waren zuerst im Lloyd-Hotel, in dem wir auch schon mal waren. Das ist ein wunderbares und total spannendes Hotel, weil erstens, und jetzt muss ich... jetzt gefälliges Halbwissen. Ist es das einzige in Europa? Es kann sein. Vielleicht ist es auch nur das einzige in den Niederlanden. So oder so ist es aber ein Hotel, wo jedes Zimmer von einem anderen Designer und einer anderen Designerin gestaltet wurde. Und es ist das Hotel, was eine Kategorie von 1 bis 5 Sterne hat. Das heißt, du kannst da auch so als klassischer Backpacker in so einem 6-Mann-Frau-Zimmer pennen. Oder du hast halt eben oben die Suite mit freistehender Badewanne und Schaukel tatsächlich. Und dieses Hotel ist großartig. Es ist auch großartig gelegen und es hat uns beim letzten Mal sehr gut gefallen. Und dann haben wir das dieses Mal wieder gebucht und haben dann aber auch nochmal für das Wochenende einen kurzen Switch gemacht. 2 Kilometer gefühlt weiter, nochmal ein anderes Hotel mitgenommen, und zwar das Arena Hotel, das auf einem alten, ich würde jetzt behaupten, Campus gebaut wurde. Also auf jeden Fall hat es einen sehr schönen Außenbereich, Garten, und da haben wir dann einfach auch nochmal die Suite gebucht für 2 Tage. ich sag dir, Zucker. War richtig deutsche Vita in den Niederlanden. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt so nach der ganzen Zeit, in der man ja nicht so richtig verreisen konnte und auch das nicht tun sollte, jetzt wo es wieder einigermaßen gut möglich war und wir gesagt haben, jetzt fühlen wir uns auch sicher genug, das machen zu können, endlich wieder in unserer geliebten Stadt Amsterdam sein zu können, ein paar Leute zu treffen, auch ein paar Leute kennenzulernen, neue Eindrücke zu sammeln und einfach wieder festzustellen, wie schön diese Stadt ist. Das hat schon sehr, sehr gut getan.
Ach ja, Amsterdam ist ein richtig schönes Fleckchen Stadt, gerade für so nicht nur Architektur und wie auch immer man auf Holländisch deutsche Vita sagt, Begeisterte wie uns, sondern natürlich auch für Menschen, die ein ausgeprägtes Gespür für Sneaker und Streetwear haben. Putter vor Ort, TNO, Soulbox, gibt so viele gute Sneaker und Streetwear-Retailer dort. Da kann man immer irgendwie mit Freude etwas einpacken. Und wo wir gerade schon uns komplett in Richtung Produkt bewegen hier, die übliche Frage, Amadeus. Wir starten jede Podcast-Episode so. What's on your feet today?
Ich habe es in der letzten Episode schon gesagt, wie sehr es mich gefreut hat, dass Essex wieder einen aus meiner Sicht sehr, sehr starken Jella 3 herausgebracht hat. Und zwar den mit Concepts, den O-Toro oder Sushi oder Fisch oder wie auch immer man diesen rot, rosé, pinkfarbenen Schuh nennen möchte. Suede ist Butter. Und das hat mich dazu gebracht, auch heute einen Jelly 3 anzuziehen, auch das Thema Natur und Tier mit zu übernehmen. Und um es jetzt nicht ganz abstrus zu machen, komme ich auf den Punkt. Es ist der Jelly 3 Orange Koi von A Few. Der musste heute an den Fuß. Und auch der ist einfach ein großartiger Schuh. Ist immer noch einer meiner liebsten Jelly 3s. Es gibt da einige. Der Foot Patrol, der bei mir im Schrank steht, ist auch einer von denen. Aber heute ist es der Orange Koi geworden. Und wenn man jetzt liest, wie die Episode heißt und womit wir uns beschäftigen, ist es natürlich auch eine Hommage an unsere Interviewgäste. Muss der natürlich auch sein. Simon, was gibt's bei dir heute?
Eine Hommage an den weißen Schuh, würde ich vielleicht mal behaupten. Vor einigen Jahren war der Adidas Supercord für mich so der großartigste Schuh, den Adidas neu eingeführt hat, aber als Klassiker neu eingeführt hat. Und sie haben in der Silhouette und auch in der Distribution sehr, sehr viel richtig gemacht, weshalb ich es jetzt schade finde, dass sie sehr, sehr wenig noch zum Supercord machen. Ich habe mich aber nicht für den Basic Supercord entschieden, sondern für den Supercord Premier. Und da die Zusammenarbeit mit 424, gibt einen schwarzen, gibt einen weißen, ist ein sehr clean gehaltener Schuh, der so die Besonderheit im Tongue-Label bzw. auf der Tongue insgesamt hat, die aus so einem Patent-gummierten Material besteht. Und ja, ist ein schöner Schuh, lange nicht angehabt und einfach heute Morgen nochmal Laune gehabt und rausgekramt.
Das ist auch immer das Schönste, wenn man auch manchmal ein bisschen vergisst, was man so im Schrank stehen hat und dann einfach mal wieder einen Schuh rausholt und sich denkt, Mensch, den hatte ich echt lange nicht mehr an und sich dann aber tatsächlich auch nochmal kurz Gedanken darüber macht, woran das liegt. Aber nicht im Sinne von so, ich finde ja blöd, warum habe ich den eigentlich verkauft, sondern vielmehr so, ja Mensch, da gab es doch folgende Geschichte zu und ach schön, und dann freut man sich irgendwie so, ne? Als ob man ihn gerade frisch erworben hätte, aber man hat ihn in seinem Besitz, dann fällt einem auf, wie viele Schuhe man generell hat und dann verdrängt man diesen Gedanken auch schon wieder.
Ja, ganz genau.
Das Thema dieser Episode haben wir ja ganz nonchalant genannt, wie A Few ihren eigenen Sneaker kreiert hat. Aber bevor wir in das Interview dieser wirklich wahnsinnigen Projektarbeit gehen, haben wir noch eine kleine, wie nennt man es, ein Prequel oder ein Intro oder ein Vorgeplänkel, denn es ist ja extrem spannend, wenn man darüber nachdenkt. Und wir haben es ja auch in der letzten Episode, als es um die besten Sneaker 2021 des ersten Halbjahres ging, gesagt, es ist unfassbar, was aktuell in der Sneaker- und Streetwear-Szene passiert. Die Releases überschlagen sich. Meistens sind es dann direkt auch noch Collabs und das ganz große Festtagszelt, welches da bespielt wird. Und es ist manchmal ganz schön erschlagend und in ihrer ja, mannigfaltigen Konstellation auch absurd. Fragment, Travis und Nike. Aber meistens ist es auch ziemlich geil, denn Kreativität macht natürlich Spaß. Und wenn eine Brand, die man ansonsten vielleicht nur für zum Beispiel Apparel kennt, plötzlich was ganz anderes macht, das dann aber trotzdem authentisch ist und eine coole Story hat oder auch am Ende des Tages einfach ein gutes Produkt hat, dann ist das doch ziemlich geil.
Ja, es ist absolut geil. Es ist richtig, richtig, richtig toll, um diese eigentlich rhetorisch gemeinte Frage auch nochmal ganz verbal zu beantworten.
Das finde ich
aber
auch wichtig, dass wir uns einfach einig sind und jetzt einfach mal sagen, so gute Co-Lips sind gut und gute Konstellationen und gute Produkte sind auch gut. Ja, das war schon wichtig jetzt.
Nicht nur Travis Scott und Nike haben angekündigt, was mit Fragment zu machen, sondern auch Maserati. Amy Leondor, ALD aus den Vereinigten Staaten, arbeiten mit Porsche zusammen. Palace Skateboards hat gerade erst was mit AMG umgesetzt, mit Mercedes-AMG. Und Ronnie Fike hat seiner Liebe zu BMW ein Denkmal setzen können im vergangenen Jahr. Ja, oder generell Ronnie Fike und Kiss, muss man ja sagen. Da gibt es dann Zusammenarbeiten, die auch weit über das hinausgehen, was man vielleicht erwarten könnte. Ich erinnere da einfach mal daran, dass es Ice Cream und Frühstücksflocken bei Ronnie Fike zu kaufen gibt. Und das sind dann eben keine Collabs mehr. Das ist dann nicht mehr eine Zusammenarbeit auf einem verrückteren oder naheliegenderen Level, sondern das ist dann tatsächlich schon eine Erweiterung des Produktportfolios. Das sind Gelegenheiten, die man ergreifen kann, um das Geschäftsmodell zu erweitern und eine richtig tolle Ergänzung zur eigenen Brand.
Der Klassiker ist bei sowas ja immer ganz gerne, wir machen jetzt Kugelschreiber und Feuerzeuge, ne? Das kennen wir ja, glaube ich, von so gut wie jeder Brand. Das kann
rote Fähnchen.
Kann auch manchmal ganz praktisch sein, tatsächlich. Ein Schritt weiter geht ja aber zum Beispiel eine Brand wie Carhartt, die ist eine klassische Workwear-Brand und schon seit Ewigkeiten in diesem Streetwear-Ding angekommen. Aber Zelte und Campingstühle spielen ja trotzdem jetzt nicht unbedingt die größte Rolle. Gut, wenn wir jetzt an Campouts denken, so an Full-Campouts, dann vielleicht doch. Da hat man dann auch den ein oder anderen Carhartt-Campingstuhl oder das ein oder andere Carhartt-Campingzelt oder einen Schlafsack und ähnliches gesehen. Aber Spaß beiseite, es ist jetzt nicht das Normalste, dass eine Workwear-Brand wie Carhartt halt eben auch solche Produkte macht, aber sie machen sie und sie machen sie gut. Mhm. Und da ist man dann als Carhartt-Fan, als Träger oder auch als Enthusiast meinetwegen, dann ja doch auch versucht zu sagen, ey geil, diese Produkte gibt's halt von meiner Lieblingsbrand auch, ne, super, dann hole ich die halt ran. Oder man denke an Supreme, die schießen ja regelmäßig den Vogel mit ihren Accessoires ab. Kajak, Boxhandschuhe, Baseballschläger, Supreme Brick. Gut, das sind vielleicht nicht die klassischen Accessoires, aber zumindest Dinge, die Aufmerksamkeit erregen, über die man spricht. Und wenn ich an den Typen denke, der aus den Supreme Bricks wirklich mal ein Haus bauen wollte, Chapeau, nice try.
Idiot. Und vor allem der Haufen an Bricks, die er da liegen hatte, für das Geld, was er dafür bezahlt hat, hätte er schon ein Haus kaufen können.
Ja, hätte er vielleicht ganz gut daran getan.
Ja, wie sagte mein Mathelehrer so oft, Herr, lass Hirn regnen, aber lassen wir es vielleicht auch einfach so stehen. Jetzt ist es ja auch nicht das Normalste der Welt, dass ein Store, ein Sneaker-Store, ein Apparel-Store einfach ein eigenes Produkt umsetzt, im Fall vom Sneaker-Store halt einen Sneaker macht. Store-Collabs, ja klar, das kennen wir, das ist gelernt. Da durfte auch mittlerweile, ohne es irgendwie negativ zu meinen, fast jede Brand mit fast jedem Sneaker-Hersteller schon mal ran. Und keine Frage, das ist gut und teilweise sogar richtig geil. Da sind super viele großartige Releases bei entstanden, auch A Few. Amadeus, du hast es ja schon bereits angekündigt für die Episode, hatte davon so einige. Man denke nur mal an den Red Koi, der 2015 beim G-Lite 3 Anniversary Jahr halt wirklich rasiert hat. Und ich finde, von allen Collabs, die in dem Jahr kamen, und das waren wirklich viele sehr, sehr starke, Ronnie Fike hat was richtig Gutes gemacht, Concepts hatte einen ganz tollen Gela 3, aber rasiert haben die Jungs aus Düsseldorf mit dem Red Koi. Später den Orange Koi nachgeschoben, zusammen mit Essex auf dem Gela 3. Dann den Highly Addictive, später den Cure nachgeschoben mit Diadora oder Stay Foolish zusammen mit Hummel. Aber einen eigenen Sneaker aufzubauen, also wirklich von Grund auf das ganze Ding zu erhirnen, zu produzieren und dann in den eigenen Laden zu stellen, das hat bisher in dieser Konstellation noch niemand gemacht. Vorhang, Auftritt A Few. Ganze 3 Jahre haben die Düsseldorfer um Andreas und Marco Birgen an ihrem eigenen Sneaker gearbeitet, um nun ein finales Produkt in den Händen zu halten. Unter dem Brandnamen A Few Goods erscheint der Yamasura Soil und Natürlich hat das einen japanischen Touch, denn was wäre der A Few Store ohne die japanischen Einflüsse aus dem japanischen Viertel in Düsseldorf genommen? Was genau aber der Background ist, wieso man sich auf die Reise nach dem eigenen Sneaker gemacht hat, warum es ein Late 80s, Early 90s Runner werden musste, welche Arbeit dahinter steckt und wieso Algen einen wirklich wichtigen Part im Entstehungsprozess genommen haben, darüber können Andreas und Marco in diesem Advertorial in freundlichster Zusammenarbeit am besten selbst erzählen. Welcome to the show, Jungs.
Moin, Männer. Danke fürs nice Intro.
First things first. Wie kommt man eigentlich auf den Gedanken zu sagen, Store Collabs sind schön und gut, aber das reicht uns nicht aus. Wir wollen wirklich unseren eigenen Sneaker machen.
Wir haben in den letzten Jahren wirklich einige Collabs mit den verschiedensten Brands gemacht, sei es der Koi, die Diadora-Geschichten und so weiter. Und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass wir noch kreativer sind oder noch mehr kreativen Output haben, aber zu wenig Plattform haben. Und Collabs sind, sag ich mal, begrenzt verfügbar oder die Chancen, Collabs zu machen. Außerdem haben wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr auseinandergesetzt, als wir angefangen haben, über eine eigene Brand nachzudenken. Und da sind wir auch an unsere Grenzen gestoßen, wenn wir an den Projekten mit den Marken gearbeitet haben. So, dass wir dann irgendwann gesagt haben, lass was komplett Eigenes machen. Ich glaube, jeder, der in der Sneaker-Branche ist oder der in der Community ist, hat da so ein Kindheitstraum, dass er gerne einen eigenen Schuh mal entwerfen wollen würde. Am Anfang war es noch super spannend für uns, Farben und Materialien bei den bestehenden Modellen der Brands einzufärben. Aber irgendwann wiederholt sich das halt, ohne dass es jetzt irgendwie langweilig wird oder so. Aber ich glaube, als Mensch ist man irgendwie dazu getrieben, immer weiterzumachen, immer voranzuschreiten. Und das war dann auch irgendwann bei uns der Fall. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen es einfach. Und ja, haben dann losgelegt.
Jetzt sitzt man ja an einem Tisch und brainstormt dann wahrscheinlich erst ihr beide, dann wahrscheinlich im Nachgang auch mit dem gesamten Team. Und dann schmeißt man Ideen in den Raum und überlegt und macht und tut. Das ist, wie von dir angesprochen, ja sicherlich auch erstmal ein sehr spaßiger und kreativer Austausch. Und dann irgendwann muss man sich ja auch konkret auf etwas festlegen. Wie kann man sich das denn überhaupt generell vorstellen? Ist es wirklich so, ihr sitzt am Tisch und schmeißt mit den Ideen rum oder habt ein Moodboard oder wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen, wie lange hat es jetzt am Ende des Tages eigentlich gedauert?
Ja, also du hast das schon gut auf den Punkt gebracht. Wir haben, als wir ja gesagt haben, wir wollen das machen, haben wir es wirklich im Team, weil wir da auch nicht die einzigen zwei bei uns sind, die dann Bock drauf haben, sondern das gesamte Team, ähnlich wie bei den Kollabos, auch echt heiß darauf waren, sich da ja zu verewigen oder einen eigenen Schuh zu machen. Und im Prinzip sind wir so vorgegangen, dass wir halt wir selber, aber auch unser gesamtes Team ein bisschen geguckt haben, was feiern wir an den Schuhen, die wir lieben, was sind die Elemente, was sind die Formen, was sind die Farben, Materialien und so weiter und so fort, und haben quasi so ein riesen Sammelsorium gehabt, und es war halt am Anfang viel zu viel, also daraus wäre dann so ein Frankenstein geworden, und haben es dann immer mehr runtergebrochen, eigene Sachen dran gemacht. Und ja, das, also der Designprozess, weiß ich, musst du Marco sagen, weil Marco war da federführend, er hat dann quasi die Sketches daraus entwickelt, gemacht, dass, wie lange wir daran saßen. Das ging dann am Ende doch relativ schneller, viel aufwendiger war das dann wirklich in die Tat umzusetzen, aber da kannst du Marco, glaube ich, noch mehr zu sagen.
Genau, wie Andi schon gesagt hat, haben wir halt Ideen zusammengebracht, ein Moodboard erstellt, das runtergebrochen, das 10-mal mit dem Team hin und her rumgeschickt, zusammengesessen und so weiter. Und dann irgendwann haben wir halt angefangen zu zeichnen. Wir sind jetzt, oder ich bin jetzt kein professioneller Zeichner oder irgendwas in der Richtung, aber ich glaube, wenn man irgendwie so ein Bild vor Augen hat und mit ein paar Hilfsmitteln, dann kriegt man das schon ganz gut hin, mit vielen Versuchen.
Und das dann, sagst du. Ich glaub, ich würde es nicht hinkriegen, wie ich ehrlich.
Also ich glaube, der Prozess, wie wir den Schuh jetzt gemacht haben, beschreibt ziemlich gut, wie wir unser Business generell aufgebaut haben über die letzten 12, 13 Jahre. Einfach learning by doing. Also ich glaube, einfacher wäre es gewesen, wir werden direkt zu irgendeinem Agenten gegangen, hätten gesagt, wir wollen einen Schuh machen, dann hätte der Prozess wahrscheinlich ein Jahr gedauert und nicht 3 Jahre, aber dann hätte das auch nicht unsere Handschrift gehabt und wir hätten es nicht gelernt, sondern hätten einfach irgendjemand eine dicke Stange Geld in die Hand gedrückt und dann fertiges Produkt bekommen, wo wir dann wahrscheinlich nicht 100% zufrieden mit gewesen wären. Und so haben wir halt viel Fleißarbeit reingesteckt. Ich glaube, das Zeichnen und immer wieder Korrigieren hat 2-3 Monate gedauert, bis wir dann was hatten, wo wir sagen, okay, damit können wir in die Sampling-Phase gehen. Genau, und dann ging es eigentlich auch schon dazu über an die Produzentensuche, um quasi das, was wir am Sketch hatten, in die Tat umzusetzen.
Wenn man über die Inspiration spricht, ihr habt ja häufig einen japanischen Einfluss mit in den Collabs beispielsweise oder in der Art und Weise, wie ihr Sachen angeht. Gleichzeitig kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass man sich jetzt nicht nur irgendwelche bestehenden Turnschuhmodelle anguckt, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Kunstbücher wälzt oder einem sonst irgendwas in den Sinn kommt. Vielleicht auch Musik, Bandshirts aus den 90ern, keine Ahnung. Aber genau deswegen ja auch die Frage, könnt ihr das benennen, was ihr dann vielleicht so auch als Inspiration hattet, was wo ihr gesagt habt einfach, hey, das ist so spannend und so interessant, lasst uns gucken, ob wir Teile davon auch bei uns mit einfließen lassen können?
Ich glaube, die Hauptinspiration waren wirklich der Input aus dem Team und Vintage-Schuhe, aber jetzt nicht nur in physischer Form, sondern Kataloge, Bücher, everything. Dann aber auch verschiedenste andere Kataloge, was du sagst, Kunst- und Architekturbücher. Wir sind jetzt nicht die so tief im Thema, aber ich glaube, das kennen die meisten, dass man irgendwas sieht oder aufschnappt, was einem einfach gefällt und man weiß nicht wieso und dann packt man es irgendwie in die Kiste. So ist schwer zu benennen, dass man sagt, genau das hat uns inspiriert. Vielleicht ein ganz gutes Ding ist bei der Sohle, also sind wir sehr stark vom Ferrari Testarossa inspiriert worden und haben das Design quasi aufgegriffen. Das sieht man auch mit den Seitenstreifen. Und da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt von Tinker Hatfield, der sich da auch öfter für die Jordans von Autos und Flugzeugen und so weiter
inspirieren lassen. Ja, das mochte der ganz gerne.
Also, wir sind die deutschen Tinkers. Nein,
das
war's.
Das ist ein gutes Statement.
Ich wollte gerade sagen, da muss man so bold auch einfach mal mit rausgehen. Das ist vollkommen richtig. Ich frage mich, ihr habt schon angesprochen, also die Colorways anderer Brands zu gestalten, macht eine Menge Spaß, aber irgendwann überholt sich's, ne? Irgendwann hat man es ein paar Mal gemacht. Wie ist das beim Entscheidungsprozess gewesen? Ich meine, wenn man jetzt Beispiel Essex oder Diadora, die Marco du schon genannt hast, wenn man mit denen zusammenarbeitet und 1000, 2000, 5000 Units farblich designt, ist das ja eine andere Entscheidung, als wenn man sagt so, okay, wir lassen hier jetzt einen kompletten Schuh produzieren und wir müssen uns jetzt entscheiden, ob der Leisten 2 Grad weiter abgeschliffen wird oder nicht. Das wird den Shape des Schuhs so und so verändern. Sind das einfache Entscheidungen gewesen, beziehungsweise wie seid ihr in diese Entscheidungen gegangen, gerade was so die komplette Gestaltung des Schuhs betrifft?
Also am Anfang waren wir super penibel und echt auch Zentimeter, Millimeter abgemessen und neu gemacht und deswegen hat es sich auch echt so lange gezogen, weil das halt auch für uns komplett neu war. Und das ist auch echt krass, wenn irgendwer sich mal einen Schuh wagt, was das ausmacht, ob dann wirklich ein Teil einen Millimeter mehr nach vorne oder nach hinten versetzt ist. Das war für uns auch eine krasse Erfahrung. Also wir hatten quasi den Sketch fertig, haben ihn bei dem Produzenten eingereicht und er hat gesagt, easy, mach ich. Hat uns dann ein Sample fertig gemacht, aber es sah dann aus wie das, was wir auf dem Sketch hatten, aber wie ein Herrenschuh am Anfang. Und dann mussten wir halt echt da Step by Step, wir haben es wirklich echt auf Millimeterbasis gemacht, das noch hier, dann wollen wir den Shape nach unten, was auch nicht alle verstehen oder was dann auch so ein, ja, bei uns dann vielleicht nochmal ein bisschen stärker getrieben war. War echt schwer und ich glaube, der aufwendigste oder der auch teuerste Prozess ist dann wirklich die Sohle und da arbeitet man vorher mit einer Holzmold, die man dann quasi hat und dann das hat und wenn man das in Auftrag gibt, weiß man, okay, das müssen wir dann jetzt für die Ewigkeit, ist das quasi. Und das war schon ein bisschen mit Zittern verbunden. Aber ja, am Ende ist es gut. Und am Ende ist es dann auch so viel, dass man dann irgendwann, ja, dann so ein bisschen die Kontrolle abgeben muss. aber am Ende ist es dann echt dann schon echt richtig gut geworden.
Mit A Few Goods habt ihr vor einem guten Jahr ja schon eure eigene Clothing-Brand ins Leben gerufen, um so ein bisschen Streetwear, Nachhaltigkeit, Marco, du hast es gesagt, miteinander zu vereinen. Unter dem gleichen Dach erscheint jetzt auch der Yamasura. Und der wurde da wahrscheinlich auch schon vom Sampling ab in Portugal gefertigt von der Manufaktur Tofel. Wieso habt ihr euch für diese Manufaktur und auch genau diesen Weg entschieden?
Speziell Tofel haben wir uns entschieden, das war eine lange Reise. Wir haben, ich glaube, mit 15 verschiedenen Produzenten auf dem Weg gearbeitet oder gesprochen und okay, mit ein paar davon gearbeitet. Es ist am Ende dann Tofel geworden, weil die es einfach am besten verstanden haben, was wir wollten. Was Andi schon gesagt hat, dass wir am Anfang einen Herrenschuh bekommen haben mit unserem Logo drauf.
Habt ihr den noch?
Ja, wir haben den und es wird auch Bilder zu sehen geben. Wir werden, wie bei den Klamotten, wir werden versuchen, das so transparent wie möglich zu zeigen, den kompletten Prozess, aber auch alle Samples, Pricing und so weiter, um quasi die Community da mit auf die Reise zu nehmen.
Bei dem Produzenten, also wie Marco gesagt hat, wir haben da echt lange gesucht und da haben wir echt einen krassen Glücksfang gemacht, dass der Pedro, der quasi in der dritten Generation die Firma leitet, und das ist echt so, wie man sich einen Shoe-Dog vorstellt. Also der ist da wirklich in der Fabrik groß geworden, ist als kleiner Junge da rumgesprungen und hat da immer mitgemacht, und das war so ein bisschen, als wir ihn hatten, so wie einen Seelenverwandten. Also es könnte auch unser Opa oder Papa sein, aber dann war das Arbeiten auch deutlich einfacher, weil er hat das verstanden, was wir gesagt haben, und das ist dann echt dann ja super schnell dann Hand in Hand gegangen, und das macht jetzt auch Spaß. Er hat da selber mega Bock drauf. Also es ist dann ja wie wenn wir mit jemanden, der bei uns vom Laden campt, quasi arbeiten, der dann auch einfach mega heiß drauf ist, so, und das ist schon super viel wert.
Mit den ersten Produzenten, das kann man denen auch nicht verübeln, aber wenn zwei Typen aus Deutschland kommen, die dir einen Schuh hinhalten und sagen sowas in der Richtung, aber mit unserem Design, und da aber keine 10.000 Paar, die man direkt produziert und vorbezahlt, hinterstecken, dann sind die, glaube ich, eher skeptisch und wollen ihre Zeit nicht damit vergeuden. Und dann mit Pedro, ich weiß nicht, was ihn da überzeugt hat, dass er es mit uns macht, aber er hat da wirklich viel Zeit reingesteckt, die er auch nicht bezahlt bekommen hat von uns. Oder wir haben ihn schon gut bezahlt, aber einfach, ich glaube, das kennt ihr auch, wenn man ein Projekt zusammen macht, wenn man das richtig macht, dann kann man nicht komplett bezahlt werden für alles. Also das mittlerweile.
Man geht erstmal in Vorleistung, ne? Man hat erstmal so ein bisschen Invest, den man da reingibt, und ein bisschen das, was das braucht, dass man auch dann irgendwann sagt, ey, ich habe so Bock drauf, das Herzblut ist da und jetzt lass uns das machen.
Total. Also mittlerweile ist der Status so, wir sind gut über WhatsApp connected, wir schreiben abends teilweise, wenn ihm was einfällt, schreibt er mir, wie sieht's aus, soll ich das morgen in der Produktion so und so machen, kannst mir schnell Bescheid sagen. Also auf dem Level ist es, dass nicht mehr so bei den ersten Produzenten war, so wir schreiben eine Mail und einen Monat später kriegt man das fertige Sample und dazwischen gab's keine Kommunikation, so, ne?
Ihr habt schon gesagt, ihr seid auf jeden Fall die deutschen Tinkers. Jetzt frage ich mich, ob ihr vielleicht sogar die deutschen Kanyes seid. Denn nicht nur bei Kanye Wests letztem oder einem seiner letzten Releases, dem Foam Runner, sind Algen ein Thema, sondern auch bei euch ein absolut entscheidender Faktor, richtig?
Wir sind jetzt musikalisch noch nicht so gut und auf mit den Schuhen wahrscheinlich auch noch auf einem anderen Level. Aber wer weiß, vielleicht hängen wir da musikkarrieremäßig auch noch irgendwas dran später. Ja, aber Algen ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Generell haben wir halt geguckt oder am Anfang überlegt, dass wir halt oder geschaut, dass wir jede Komponente des Schuhs halt so nachhaltig wie möglich machen. Und die Midsole war da mit Abstand die größte Challenge. Und da haben wir lange suchen müssen. Haben da aber dann echt einen super Produzenten gefunden in Portugal, wo man bei wissen muss, dass halt wirklich 99% der Sohlen, selbst wenn es made in UK, made in US ist oder wo auch immer, dass die in Asien gefertigt werden, dass es kaum noch wirklich Sohlenproduzenten in Europa oder woanders gibt. Und da eine der, ich sag mal, letzten Manufakturen für Sohlen hier gefunden oder in Portugal gefunden, die sich dann auch tatsächlich darauf spezialisiert haben, nachhaltige Materialien zu verarbeiten. Und da arbeiten wir mit der Firma Bloom zusammen. Das ist ein US-Unternehmen, die quasi Algen aus dem Meer fischt und dann das zu EVA verarbeitet oder mit EVA verarbeitet. Am Anfang war das Ziel, den Schuh hundertprozentig nachhaltig zu machen, was halt super schwer ist, weil es teilweise die Materialien noch nicht gibt. Mit dem Material für die Sohle ist das schon ein guter Ansatz, wobei das auch noch nicht hundertprozentig ist. Aber das ist für uns echt ja, super spannend gewesen und ein cooles Element im Schuh.
Aber ihr habt ja auch einfach einen krassen Eigenanspruch, ne? Also wenn ihr schon in so ein Projekt reingeht und sagt, wir wollen jetzt einen hundertprozentig nachhaltigen Schuh kreieren, dann ist das ja per se erstmal schon ein geiler Ansatz. Und ich glaube, da muss man auch euch auf jeden Fall zugute halten, dass das halt da auch nicht einfach so machbar ist, ne? Und da sprechen wir auch nicht davon, naja gut, komm, wir erhöhen die Stückzahl jetzt, dann ist das schon einfacher. Wie du schon sagst, viele Materialien gibt's ja so gar nicht, respektive man findet da noch nicht die optimalen Alternativen. Und ihr seid da ja schon recht weit fortgeschritten am Ende des Tages jetzt, ne?
Genau, also was Andi eigentlich gesagt hat, dass wir mit der Idee oder mit dem Ziel reingegangen sind, das hundertprozentig nachhaltig zu machen. Ich glaube, man muss sich immer große Ziele stecken, auch wenn man die dann nicht zu 100% erreicht. Was wir jetzt quasi mit dem Schuh erreicht haben, dass wir Komponenten wie die Midsole, die dann mit den Algen verarbeitet ist, dass wir eine recycelte PU-Insole haben, dass der Schuh vegan ist. Da haben wir uns halt zu entschieden, dass wir quasi auf die vegane Komponente da einzahlen. Ziel ist es quasi für uns, das immer weiter zu treiben und wirklich Komponente für Komponente. Man denkt gar nicht, wie viel Einzelteile so ein Schuh hat. Also man ist ja nicht nur das Upper, was man sieht, sondern das Padding, das Innere, die Einlegesohle, die Brandsohle und so weiter. Und das jetzt quasi Stück für Stück weiter zu verbessern und diesen Nachhaltigkeitsfaktor noch zu steigern. Ganz interessanter Insight, wir haben aktuell eine Masterstudentin bei uns, die ihre Masterarbeit bei uns macht, genau zu dem Thema. Die hat quasi den jetzigen Schuh als Grundlage bekommen und geht quasi jetzt gerade Stück für Stück den Schuh durch und betreibt viel Research und schaut quasi, wie man das Ganze noch steigern kann.
11 Samples habt ihr gebraucht, wenn ich richtig informiert bin, bis der Yamasura so ausgesehen hat, wie er jetzt dann auch final aussieht. Wir haben schon gehört, dass es einen schönen rahmengenähten Herrenschuh mit eurem Design gibt und eurem Logo, aber der ist es nicht geworden. Was gab's denn unterwegs noch für Designs, wo ihr gesagt habt, so hei, Glück, dass wir da nicht stehen geblieben sind, sondern noch ein Sample gemacht haben? War das dann so eher so, Andi, wie du es auch gesagt hast, eher so Marginalien, die sich dann noch verändert haben, oder gab's da wirklich noch gravierende Unterschiede auf dem Weg?
Es waren wirklich sehr, sehr viele Marginalien, die aber einen krassen Impact haben, wo wir super lange dran rumgetüftelt haben und auch uns ausprobieren mussten, bis wir da on point waren. Die größten Elemente, wo wir uns am schwersten getan haben, waren eigentlich die Sohle, die auch am Anfang super plain war, wo wir dann irgendwann gesagt haben, hey, okay, wenn wir jetzt schon da auch eine eigene Sohle machen, dann lass uns was Geiles machen, wo dann der Ferrari ins Spiel kam. Mhm. Und unser Logo, was halt echt, wo wir uns auch schwer getan hat, weil die Schuhe, die wir kennen, haben 3 Streifen oder ein Swoosh an der Seite, und dann irgendwas anderes, ein anderes Logo anzubringen, fühlt sich am Anfang komisch an. Also es ist so, man muss damit warm werden, sage ich. Deswegen haben wir halt unser Tail-Logo quasi aufgebrochen und an die Seiten des Schuhs gemacht. Aber wir hatten es da diverse Positionen. Am Anfang kam es von unten, da sah es aus wie ein Flügel, was wir irgendwie cool fanden, aber irgendwie dann zu verspielt. Und am Ende haben wir dann jetzt so platziert, dass der Tail quasi am Schuh runterschwingt. Was, desto öfter ich den Schuh sehe, desto mehr kann ich das fühlen. Aber das muss man so ein bisschen lernen, weil ich halt Swooshes und Stripes sonst nur in den Köpfen habe. Aber jetzt sind wir eigentlich super happy. Und auch das Feedback von den Leuten, denen wir es gezeigt haben, wo auch teilweise echt ein paar Nike-Heads oder Adidas-Heads dabei sind, ist auch echt gut. Und das wird für uns super spannend zu sein, dann echt in der Community zu sehen, wie die das annehmen, was komplett neu ist.
Aber habt ihr dann die Designs auch bei euch im Team sozusagen zu einem Voting gestellt und gesagt, so jetzt habt ihr die Möglichkeit, stimmt mal ab, ist es 1, 2 oder 3, und dann geben wir unseren Senf dazu, und wenn uns das ganz überhaupt nicht passt, dann nehmen wir sowieso die Nummer 6.
Original. Wir haben ein größeres Büro, wo wir wirklich dann, wenn neue Samples kamen, bin ich wie der Weihnachtsmann rumgelaufen und hab's gezeigt, und die Leute haben gesagt, ja, nein. Wir haben in der Endphase, als wir quasi eigentlich nur noch Logo-Platzierung oder einzelne Panels entscheiden mussten, wie groß und wie die platziert werden sollten, haben wir immer links und rechts unterschiedlich gemacht und dann war es quasi, okay, was willst du, links oder rechts? Das Problem ist, jeder hat da eine eigene Meinung und dann am Ende hast du 10 Meinungen und musst dir da irgendwie einen Reim draus machen. Aber jetzt glaube ich, das, was wir haben, ist einmal das, was Andi und ich am meisten fühlen, obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass ich bis vor einem halben Jahr noch tief der Überzeugung war, dass wir das Logo andersrum platzieren sollten. Und ich glaube, das zeigt dann ganz gut, wie wir als Brüder agieren. Und so haben wir es auch über die Jahre mit dem Store gemacht. Wir hatten oft echt verschiedene Meinungen, was Themen angeht. Aber dann geht man halt mehrere Runden immer wieder und das ist dann auch teilweise echt nervig, wenn man das 10. Mal über ein Thema spricht und Andi jedes Mal wieder mit dem gleichen Ding ankommt und sagt, ey, wir sollten das doch anders machen, wir sollten das doch anders machen. Und irgendwann entscheidet man sich dazu und dann ist es auch, wie Andi sagt, dann im Kopf angekommen und dann darf es auch nicht mehr anders sein.
Du hast das Thema Entscheidung gerade angesprochen. Ihr habt euch ja auch für einen kompletten Style entschieden, der, das hast du eingangs gesagt, so Vintage Running, Late 80s, Early 90s irgendwie angelehnt ist. Wieso ist es eine Vintage oder eine Running-Silhouette geworden und nicht irgendwas komplett anderes? Wieso nicht Basketball oder Tennis? Gibt ja verschiedenste Möglichkeiten.
Also eigentlich kommen wir aus dem Basketball und das wäre für uns am nahesten liegen und haben wir auch drüber nachgedacht, mit einem Basketballschuh zu starten. Aber das ist das, was wir uns quasi als nächstes vorgenommen haben. Wir haben mit einem Running-Schuh gestartet, weil wir es eigentlich dann über die Projekte, die wir zuvor als Kollabos gemacht haben, waren es eigentlich alles Running-Modelle und da haben wir halt schon super viel ausprobiert, Erfahrungen gehabt und auch Ideen, die wir nicht verarbeiten konnten für die Projekte, die wir hatten. So dass das quasi dann auch damit eingeflossen ist. Deswegen ist es dann am Ende der 80s, 90s Runner geworden.
Und dieser 80s, 90s Runner ist jetzt im Prinzip ready, geht jetzt in den Handel. Es ist ein total emotionales Thema und total für uns als Sneaker-begeisterte emotionales Produkt, um das es da geht. Wie war es für euch, als dann auf einmal der Karton da war, der Schuh drin war und es hieß, ja, das ist er und damit gehen wir jetzt an den Start. Wie war das für euch? War das dann so ein tiefer Blick, nicht der verliebte Blick, aber unter Brüdern in die Augen, einfach sagen so, wow,
hey, kennt ihr nicht.
Killer, das ist es, es geht los. Wie war dieser Moment?
Also wir haben den Schuh mal als in Sample Size bekommen, 42, und irgendwann kam und haben gesagt,
oh.
Und wir beide haben eine 12, eine 13, eine 46, 47, aber der Schuh kam und wir haben ihn in der Hand genommen und haben Bams, okay, das jetzt sick. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten, die man dran schrauben kann, aber das ist so, das ist der Schuh. Und dann war es eigentlich so, dass wir den, obwohl wir zu große Füße dafür hatten, den erstmal selber halt gerockt haben und getragen und einen Spiegel und keine Ahnung und erstmal ausprobiert haben und dann durch das Team gehen lassen und jedem den Schuh mal angezogen haben. Wie sieht er mit kurzer Hose, mit langer Hose, mit breiter, keine Ahnung was. Allen gezeigt, Fotos gemacht und das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Kind bekommt und dann auf seinem Handy jedem, den man trifft, dann so quasi das letzte Foto von seinem Baby zeigt. Und ja, da haben wir auf jeden Fall dann auch, das haben wir gut zelebriert und ist einfach ein krasses Gefühl. Also es ist so ein bisschen surreal und dann steht der Schuh jetzt halt auch hier schon jetzt ein paar Wochen und es ist so ein bisschen ist verrückt, also es ist, kann man nicht so gut beschreiben.
Also ich stelle es mir auch wahnsinnig vor, wenn ich schon überlege, wie sehr ich mich auf einen Turnschuh freue, den ich nicht designt habe. Also da kann ich durchaus mal ein bisschen hochrechnen, wie das sein muss, wenn ich da etwas bekommen würde, was wirklich auch irgendwie aus meinem Kopf und aus meiner Kreativität entsprungen ist. Von daher, also wahnsinnig. Aber kommen wir mal zu den Hard Facts natürlich, ganz wichtig. Wann kommt der Schuh? Wie ist der Size Run? Wie viel Colorways wird's geben? Wie komme ich überhaupt an den Schuh ran? Und natürlich, was wird mich der A Few Goods Yamasura überhaupt kosten?
Okay, Release haben wir geplant für den 31. Juli, also echt sehr, sehr zeitnah. Wir werden den im Online-Raffle bei uns im Store, wie bei unseren normalen Collabos, releasen. Und zusätzlich, wenn es Corona zulässt, einen In-Store-Release machen. Wir hoffen sehr, dass wir es dann wirklich zelebrieren können und auch wirklich mit unserer Local-Community dann abfeiern können. Genau, preislich wird er bei 210 € liegen. Wir werden auch die komplette das Pricing quasi offenlegen und wollten da nicht zu hoch gehen. Ich denke, mit einer normalen Kalkulation, wenn man dann auch in den Wholesale gehen wollen würde, hätten wir eigentlich 250-300 € veranschlagen müssen. Aber uns war einfach wichtig, dass das jetzt nicht zu krass hoch ist und dass die Community auf jeden Fall easy an den Schuh kommt.
Das Thema des ersten Schuhs ist, oder der Colorway wird Soil heißen, was so viel wie Nährboden bedeutet, und soll so ein bisschen ausdrücken, dass es quasi der Anfang ist, auf dem dann alles wachsen soll. Und das wird man so ein bisschen in der Content Creation wiederfinden. Das wird, glaube ich, ganz nice. Und ähnlich wie wir das bei den anderen Goods Drops auch gemacht haben, werden wir eine kleine Doku dazu drehen, wo wir die Leute so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Wir haben das Ganze wirklich von Anfang an dokumentiert. Auch die ganzen Trips in Portugal bei den Produzenten, was, glaube ich, auch für den Außenstehenden ganz interessant ist, werden da so ein bisschen zeigen, wie der Weg war, also wie die 3 Jahre waren. Genau, und ansonsten werden wir uns mit Sicherheit noch was zum Release oder auch Community-Events einfallen lassen. Wir machen ja dann eigentlich auch zu allen Collabos immer die Roundtables um die ganze Welt herum. Aber das ist jetzt gerade noch so ein bisschen in der Planungsphase.
Ihr habt ja schon gesagt, dass ihr auf etwas größerem Fuß lebt. Geht der Size Run bis zu 13 hoch und wo fängt er eigentlich an?
Wir starten beim Size Run mit 37. Sonst hätten uns die einmal unsere Freundinnen, aber auch die Mädels im Store gekillt, glaube ich.
Na, zu Recht.
gehen hoch bis zu einer 47. Da haben wir jetzt quasi noch eine 42,5 und eine 44,5 eingebaut, weil wir das wichtige Zwischengrößen finden. Wir haben es versucht, so nah es geht, an den Nike Size Run zu gehen. Also das Fitting sollte recht nah, wenn sich irgendjemand unsicher ist, wie fallen die überhaupt aus. Wir haben es versucht, möglichst nah an Nike zu halten, weil ich denke, fast jeder hat ein Nike im Schrank stehen.
Außer man heißt Quote.
Ja, wer weiß, vielleicht auch er, irgendwo versteckt.
So ganz geheim. Dann blicken wir zu guter Letzt nochmal in die Zauberkugel. Der Yamazura ist jetzt der erste Aufschlag, der Soul der erste Colorway. Das ist einfach schon ein krasses Achievement, aber ihr habt ja schon gesagt, ne? Think big und mit 100%. Ihr habt doch sicherlich schon die ein oder andere Idee, wie es danach weitergehen soll. Was könnt ihr uns schon verraten, beziehungsweise was wären die Ideen und auch die Wünsche für euch und für die Zukunft?
Für uns jetzt mit dem Achievement, dass wir den Soil rausbringen, haben wir quasi einmal den Schuh vorgestellt und wie es der Name schon sagt, die Grundlage gelegt für die Zukunft. Wir haben jetzt schon ein paar Projekte für dieses Jahr und nächstes Jahr geplant, wo es quasi noch fleißig dran gearbeitet wird. Für uns der Schuh jetzt quasi so das Blank Canvas, auf dem wir unsere Kreativität dann in Zukunft freien Lauf lassen können. Werden da eigene Projekte, einfach eigene Colorways machen, werden mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten und um die auch damit zu supporten, mit dem Storytelling, aber auch mit Einnahmen und so weiter, werden aber auch klassische Collabs machen mit verschiedenen Partnern aus der Industrie. Ist noch sehr viel in Gesprächen und so weiter, aber ich denke, wenn wir jetzt den ersten Schritt getan haben, dann wird der Stein ins Rollen kommen. Und was wir auch schon im Gespräch erwähnt hatten, dass wir das Thema Nachhaltigkeit weiterentwickeln wollen und da in Zukunft mit vielen innovativen und nachhaltigen Materialien arbeiten wollen. Und das ist einfach ein super spannendes Thema, wo man sich auch persönlich echt krass weiterentwickeln kann.
Da bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer Congrats und echt Hut ab für das, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da in Zukunft noch passiert, beziehungsweise was jetzt überhaupt erstmal zum Release des Yamazura passieren wird. Großartig, vielen lieben Dank, dass ihr uns da Rede und Antwort gestanden habt. Da sind wirklich viele interessante Geschichten bei. Ich freue mich auf jeden Fall nochmal sehr auf das Bewegtbild. Ja, also die letzten 3 Jahre mit Reise nach Portugal und zurück und hier testen und da Samples und so weiter. Also wir konnten ja schon so ein bisschen was sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf den Rest. Und in diesem Sinne, Jungs, vielen, vielen Dank für das Interview. Und Shoutout einfach an euch und an das gesamte Projekt.
Danke euch, Männer.
Absolut, vielen Dank.
Danke euch, dass ihr uns die Chance gegeben haben, das Ganze hier vorzustellen. Und ja, ich hoffe, bei dem nächsten Talk haben wir dann wieder eine Sake-Flasche am Start.
Ja. Amen, ja, Bruder. Ja, absolut. Ah,
super.
Und damit vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr bei der 84. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden, wie gewohnt, kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den O-Schulen-Podcast und unseren News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/O-Schulen-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Wir würden uns auch sehr über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Über 350 positive Bewertungen hat O-Schulen schon und eine Rezension würden wir hier gerne noch zum Abschluss mit euch teilen. Alamala Aquamala schrieb vor ein paar Wochen: O-Schulen, oh yes. Immer gern gehört, immer wieder etwas Neues dazugelernt und immer wieder gut unterhalten worden. Danke Simon und Amma, macht weiter so. Vielen Dank für die Rezension. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love, ihr Lieben. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Macht's gut, ciao, ciao.
Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.